Also wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, ich habe mir angewöhnt, die mich kennen, wissen das, zu sagen, mir geht's besser, als ich es verdiene. Ist das nicht so, dass uns allen das besser geht? Wenn Gott uns so behandeln würde, wie wir es verdienen, dann würde es uns doch schlecht gehen. Nicht? Es ist aus Gnade, dass es uns gut geht. Ich habe auf diese Art habe ich immer die Möglichkeit, ein Gespräch anzufangen. Ja, neulich in Amerika an der Supermarktkasse, da fragte mich dann auch die Kassiererin, nicht, dass es sie interessiert hätte, aber so macht man es eben in Amerika. Ja, und wie geht's? Ich sage, danke, besser als ich es verdiene. Ach, sagt sie, das ist ja interessant. Ich sage, und wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's so gut, wie ich es verdiene. Sagt, das tut mir aber leid, sagte ich. Da war sie ganz erstaunt. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ich denke mal, sie hat dann drüber nachgedacht. Wir haben uns in den vergangenen Abenden ja darüber unterhalten, wie sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und zwar am Beispiel Amerika. Wir haben zunächst einmal die prophetischen Aussagen in der Bibel studiert und sind sie systematisch durchgegangen und haben versucht, die Elemente zu identifizieren, auszulegen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt in die Gegenwart gucken und vielleicht auch in die Zukunft, dann ist es hilfreich, wenn wir ansetzen bei der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, weil das gewissermaßen der Nährboden ist, in dem das Ganze sich entwickeln kann, wachsen kann. Das haben wir getan. Wir haben versucht, die amerikanische Gesellschaft zu charakterisieren. Das ist natürlich immer problematisch, weil es immer für jedes Beispiel so und so viele Gegenbeispiele gibt. Es gibt viele anständige, nette, gebildete, vernünftige Menschen in Amerika, gar keine Frage. Aber dennoch gibt es einen Populus, ja, eine gewisse kritische Masse der Bevölkerung, die in der Tat in einer gewissen Weise zu charakterisieren ist. Dann haben wir gesagt, okay, in diesem Nährboden gibt es gewisse Wurzeln, ideologische Ursachen für das, was wir als Erfüllung von Prophetie wahrnehmen. Und diese ideologischen Wurzeln, das ist die Theologie, das ist die Lehre oder die Entstellung, die Verzerrung der biblischen Lehre. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ja, und das eine Hauptthema, das wir gesehen haben, war das Thema Gewalt. Ja, wie kommt es, dass das amerikanische Christentum so gewalttätig ist? Und das haben wir gestern untersucht. So, und jetzt kommen wir heute, das ist eigentlich heute das Herzstück dieser Vortragsreihe. Wir sehen heute die Entwicklung von Demokratie zu Theokratie. Wir wissen, Demokratie, ja, Demos, das Volk, Kratie, die Herrschaft, also die Volksherrschaft. Darauf ist Amerika ja stolz, dass sie nie einen König hatten, sondern von Anfang an das Volk hat bestimmt, wer Präsident ist, die Mehrheiten haben entschieden. Und wir sehen, wie sich diese Demokratie zu einer Theokratie, also einer Gottesherrschaft, verändert. Nun ist ja an und für sich ein Gottesstaat nichts Schlechtes. Ja, wenn wir zurückgehen in die frühe Geschichte Israels, da hatten wir einen Gottesstaat. Gott selbst war der oberste Herrscher und ja, ein Abraham oder ein Mose, das waren dann die Sprachrohre, die Statthalter oder die ausführenden Organe, wenn man so will, für den göttlichen Herrscher. Das Gute an einer Gottesherrschaft ist natürlich, dass Gott vollkommen ist, vollkommen in seiner Liebe, vollkommen in seiner Weisheit, vollkommen in seiner Gerechtigkeit. Tolle Geschichte. Aber Wir wissen, dass sich dieses Konzept dann immer mehr, ja, wie soll ich sagen, verflüchtigt hat, dass immer mehr korrumpiert wurde. Ja, dann kam die erste Stufe, wir wollen einen König haben wie die anderen Völker. Ja, einen sichtbaren König. Und dann ging es weiter und je weiter sich Israel oder auch später andere Länder, die dieses Konzept aufgegriffen haben, von Gott entfernten, desto mehr wurde ja dieses Konzept eines Gottesstaates eine Farce, ein Anspruch, ein hohler Anspruch. Aber es war bequem für die Könige und Kaiser vergangener Jahrhunderte und Königreiche, es war bequem zu beanspruchen, dass man von Gott eingesetzt wurde. Ja, wir haben das ja auch zum Teil in der Gemeinde, dieses Konzept. Oh, jetzt komme ich, glaube ich, auf heißen Boden, vielleicht sollte ich hier nicht weiterreden. Ja, dass es manche Leute gibt, die meinen, weil sie von Gott eingesetzt sind, können sie nicht keine Fehler mehr machen. Ja, das ist ein Problem. Das kann ein Problem sein. Ich möchte an dieser Stelle nicht weitermachen, was die Gemeinde angeht. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Versuchung ist groß. Man kann sich's bequem machen. Und wenn ein George Bush sagt, ja, Gott hat mich hierher gestellt und Gott hat mir gesagt, dass ich das und das entscheiden soll, dann kann er im Zweifelsfall immer Gott die Schuld in die Schuhe schieben, wenn etwas schief geht. Das war ja nicht meine Idee, das hat Gott so entschieden. Ich bin ja nur das ausführende Organ. Und gleichzeitig kann man so das Volk ganz bequem zum Gehorsam motivieren. Ja, wenn die Leute 94% glauben an Gott und wenn ich die überzeugen kann, dass Gott mich hier ins Weiße Haus gesetzt hat, dann ist es vielleicht viel leichter, die Leute etwas Unpopuläres tun zu lassen, was sie vielleicht sonst nicht tun würden. Das ist das Problem mit einer Theokratie. Ja, ich habe zwar jetzt hier irgendwo, ich glaube morgen im Vortrag drin, ich greife da mal ein bisschen vor. Im Jahr 2004, meine ich, war es, da ist ein amerikanischer General in einer charismatischen Gemeinde aufgetreten. Der Mann hieß Jerry Boykin. Der hatte gerade, ja, der hatte Fronteinsätze in Somalia, in Afghanistan und Irak hinter sich und war gerade ins Pentagon berufen worden, also von einer operativen Frontposition in eine politische, strategische Aufgabe. Und er trat in dieser Kirche auf, übrigens im Kampfanzug, nicht in seiner Ausgehuniform, sondern im Kampfanzug, halte ich also mit Knobelbechern und Camouflage und so weiter, was ich schon für hochinteressant halte. Und der stellte sich vor die große Gemeinde und sagte, meine Damen und Herren, haben Sie schon mal darüber nachgedacht? George Bush, hatte ich schon mal erzählt? George Bush ist nicht durch die Mehrheit des amerikanischen Volkes gewählt worden. Ich meine, es ist ja interessant, dass er das mal zugibt. Nicht? Dass, ja, die meisten, die an der Regierung sind, geben das nicht zu, dass da geschummelt wurde. Er ist nicht durch die Mehrheit des amerikanischen Volkes gewählt worden. Und dennoch ist er heute im Weißen Haus. Ist das nicht der Beweis dafür, dass Gott ihn da haben wollte zu einer Zeit wie dieser? Interessant, nicht? Ja, also da kommt diese Anklänge an diese göttliche Erwählung des Präsidenten. Er ist nicht vom Volk gewählt worden, er ist von Gott dorthin gestellt worden. Ich meine, mit dieser Logik kann ich hingehen und die Bank an der Ecke ausrauben und mich hinterher hinstellen und sagen, seht ihr, die Tatsache, dass die Bank jetzt ausgeraubt wurde, ist ein Beweis dafür, dass Gott wollte, dass die Bank ausgeraubt wurde. Denn sonst wäre sie ja nicht ausgeraubt worden. Damit kann ich jedes Unrecht rechtfertigen. Ja? Und es ist peinlich, dass ein Vertreter der Regierung dieses Argument benutzt hat. Aber es gibt erstaunlich viele in Amerika, die jetzt in der letzten Zeit, habe ich da keine Stimmen gehört, aber so bis vor 2 Jahren, die George Bush als von Gott eingesetzt, als einen Regenten gesehen haben, der das Volk zurückführt zu Gott. Okay, nochmal zur Erinnerung, die drei Elemente, die uns besonders interessieren. Amerika verwandelt sich mehr und mehr in eine Kopie des Papsttums. Amerika übt mehr und mehr Zwang aus über die Amerikaner und alle Menschen weltweit, um sie zur Loyalität gegenüber dem Papsttum zu motivieren oder zu zwingen. Man kann natürlich, wir werden nachher noch ein bisschen mehr sagen zur Rolle der katholischen Kirche in Amerika, aber es gibt einige, die sagen, alleine die Tatsache, dass der Sonntag von staatlicher Seite gefördert und unterstützt wird, ist ein Anzeichen dafür, dass man dem Papsttum hörig ist, denn es ist der päpstliche Sonntag. Aber es geht noch weiter. Und der dritte Punkt, Amerika ist eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Spiritismus. Das ist unser Thema vor allem morgen. Wir hatten schon mal kurz über die religiöse Rechte gesprochen. Ich rufe euch das nur in Erinnerung zurück. Die religiöse Rechte, das ist, in Amerika nennt sie sich christliche Rechte. Sie selbst nennen sich die christliche Rechte. Nur ich halte das für eine Beleidigung für das Christentum und alle Christen, wenn man das tut. Deshalb nenne ich sie nur religiöse Rechte. Ja, das habt ihr vielleicht auch im Buch, wenn ihr das gelesen habt, gemerkt, dass ich da einen feinen Unterschied mache. Die religiöse Rechte, das ist der politisch aktive Zusammenschluss von Christen oder Personen, die sich als Christen bezeichnen in Amerika. Das sind vor allem die evangelikalen Fundamentalisten. Und hier haben wir vielleicht eine Gruppe von 60, 70 Millionen. Aber es kommen mehr und mehr konservative Katholiken dazu und es gibt ein paar große Strategen innerhalb der politisch-religiösen Basisbewegung, die aktiv an einer Vereinigung von Protestantismus und Katholizismus arbeiten. Einer der herausragendsten ist Chuck Colson. Das ist, der hat eine Rolle gespielt im Watergate-Skandal unter Nixon, war im Gefängnis und hat dann eine Bekehrung erlebt. Und das ist ein aktiver Fürsprecher für die Vereinigung von Kirche und von Katholizismus und Protestantismus. Dann gibt es einen Newhouse oder Neuhaus, ein ehemals lutheranischer Pastor, der zum Katholizismus übergetreten ist und kurz darauf auch Priester wurde. Das ist der Mann, der in den letzten etwa 3 Jahren den stärksten Einfluss auf George Bush gehabt hat. Ja, und der gehört auch zu denen, die an einer Vereinigung der beiden früher mal weit auseinanderliegenden Flügel arbeitet. Aber auch andere protestantische Kirchen gehören dazu. Dazu möchte ich vor allem die Presbyterianer zählen, die sehr stark fundamentalistisch geprägt sind, aber nicht zu den klassischen Evangelikalen gehören. Die sind auch sehr involviert in der politisch aktiven religiösen Rechten. Dann haben wir kurioserweise die Mormonen oder die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die sind sehr stark für einen Gottesstaat und kurioserweise die sogenannte Unification Church oder auf Deutsch Vereinigungskirche vom Reverend Moon, Moonies auch genannt. Ja, waren, glaube ich, so in den 70er Jahren relativ aktiv in Europa. Heute hört man nicht mehr so viel davon. Oder habt ihr davon in letzter Zeit gehört? Ja, genau, ganz genau. Das ist die Moon-Sekte und der Moon hält sich ja wohl selbst auch für eine Art Gott. Jetzt sehe ich, da ist ein Fenster auf. Ist das okay, wenn das Fenster geöffnet ist? Ja? Ich weiß nicht, aber die Klimaanlage schaltet sich deshalb nicht aus, ne? Okay. Wir haben ferner als einende Faktoren, richtig, was bringt diese Leute zusammen? Das ist ja eine spannende Frage. Das sind die sogenannten Familienwerte. Also es gab, wir kommen gleich auf die Hauptarchitekten der religiösen Rechten, dieser politischen Veränderungsbewegung. Da gab es ein paar Personen, die haben gesagt, wie können wir die traditionell demokratisch wählenden Katholiken auf die republikanische Partei rüberziehen. Und dann hat jemand die Idee gehabt, das kam von einem Jesuiten namens Virgil Bloom, die Idee war, wir müssen das Thema Abtreibung aufgreifen und wir müssen Abtreibung als Mord hinstellen. Das ist ja noch nicht so alt. Also vor Mitte der 70er Jahre hat niemand Abtreibung als Mord bezeichnet. Und das war tatsächlich ein sehr wirksamer Schachzug. Dadurch gelang es, also die Republikanische Partei hat dann das Thema Abtreibung, also den Kampf gegen die Abtreibung, auf ihre Fahne geschrieben. Und dadurch gelang es ihnen, die konservativen Katholiken auf ihre Seite zu ziehen. Und dadurch gab es eine Wanderungsbewegung unter den Wählern. Und es ist ja der Kampf gegen den weltlichen Humanismus. Das ist ein großes Thema. Humanismus, Liberalismus, die Werte sind austauschbar. Es ist kurios, denn die Werte Liberalismus und Humanismus sind in Europa positiv besetzt. Ja, das hat was mit Freiheit zu tun. Das hat etwas mit die Leute in Ruhe lassen zu tun. Aber in Amerika und diese politisch aktiven Kräfte in dieser christlich-religiösen politischen Basisbewegung, die haben gesagt, ja, das ist unser Feind, die wollen das Christentum ausmerzen in Amerika und die werden uns eines Tages verfolgen und deshalb müssen wir sie bekämpfen, bevor sie zu stark werden. Und es ist schon eine kuriose Geschichte, denn per Definition sind die Liberalen ja diejenigen, die Leute in Ruhe lassen. Aber hier hat man eigentlich mehr oder weniger künstlich ein Feindbild aufgebaut, um einen Vorwand zu haben, gegen diese Leute kämpfen zu können. Und wenn man gemeinsam einen Feind hat, das schweißt zusammen. Und das war so ein bisschen die strategische Überlegung dahinter. Das Ganze ging Mitte der 70er Jahre los. Und das ist etwas, was die meisten nicht erkannt haben. Es ging nicht nach dem 11. September 2001 los, sondern schon Mitte der 70er Jahre. Wir gehen gleich darauf ein, wie das kam und wodurch die gestärkt wurden und so weiter. Nur das wollen wir an dieser Stelle festhalten. Mitte der 70er Jahre ging es los. Wir wollen uns die Hauptinitiatoren der religiösen Rechten kurz ansehen. Es ist nach meiner Einschätzung ein Kleeblatt, vier Personen, die herausragen. Natürlich gibt es viel mehr, die daran mitgearbeitet haben, aber diese vier Personen sind ganz besonders wichtig. Wir haben hier zunächst einmal Paul Weyrich. Der hört sich an, als wenn er deutschsprachige Vorfahren hatte. Aber ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein sollten. Paul Weyrich gilt in konservativen Kreisen Amerikas als der einflussreichste Politiker des Landes. Ein Mann, der erzkatholisch ist, intelligenter Mann, ein Stratege, der im Rollstuhl sitzt und keine Beine mehr hat, aber einen Kopf, der sehr gut funktioniert. Er war eigentlich das ausführende Organ, also man muss sich das so vorstellen, hier ist der Jesuit Virgil Bloom, der hat einen Plan entwickelt, wie Amerika zurückgeführt werden kann in den Schoß der Kirche zu dem konservativen Christentum katholischer Prägung. Diesen Plan hat die katholische Bischofskonferenz aufgegriffen und der Paul Weyrich ist ja das hauptausführende Organ, der Frontmann, der das umgesetzt hat. Der hat sich ein paar andere Leute gesucht, zum Beispiel den Bierbrauer Coors, C-O-O-R-S, ja, vielleicht schon mal gehört, wenn Amerika war, Coors Bier, Bier ist bekannt, ein sehr wohlhabender Mann, auch katholisch, der hat viel Geld zur Verfügung gestellt. Dann gab es einen Strategen, das war ein Demograf, also jemand, der es gewohnt ist, mit wissenschaftlichen Mitteln herauszufinden, was das Volk denkt zu bestimmten Fragen. Das ist Demografie, Demoskopie, Entschuldigung, nicht falsches Wort, vergesst es, Demoskop, ein Demoskop. Ja, also der sich mit Meinungsumfragen befasst und Spezialist ist in diesem Bereich. Und der, auch ein Katholik, und die haben sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie sie diesen Plan von Virgil Bloom und der katholischen Bischofskonferenz umsetzen können. In dem Plan von dem Virgil Bloom stand drin, wenn wir erfolgreich sein wollen in Amerika, dann darf diese Bewegung, die wir ins Leben rufen wollen, nicht katholisch aussehen, die muss protestantisch aussehen. Und dann haben sie sich umgesehen und haben einen Mann gefunden, den Jerry Falwell. Ja, ich gebe ja zu, dass ich nicht das vorteilhafteste Bild genommen habe. Jerry Falwell war ein erfolgreicher Fernsehprediger, ein Baptist mit stark charismatischem Einschlag. Er ist im Mai letzten Jahres gestorben. Ich glaube, er ist nicht daran gestorben, dass die vegetarische Ernährung ihm nicht bekommen ist. Interessanterweise hat er gerade wenige Tage vor seinem Tod ein Interview gegeben und gesagt, dass er hofft, dass Gott ihm noch 20 Jahre schenkt, damit er einige Dinge verwirklichen könne. Und fast unmittelbar danach starb er. Ja. Jerry Falwell hat eine große Gefolgschaft an den Fernsehern und ja, sicherlich auch ein ziemlich großes Ego gehabt. Und Paul Weyrich hat den Jerry Falwell angesprochen und hat ihm gesagt, hör mal, wir helfen dir, eine christlich-politische Bewegung ins Leben zu rufen. Und sie haben mit Geld, mit katholischem Geld, mit katholischem Know-how, mit einigen Stiftungen, in Amerika spielen Stiftungen immer eine große Rolle, da ist viel Geld reingesteckt worden. Und das waren auch Stiftungen, wo überall, ja, wir können sie bei Namen nennen, das führt jetzt zu weit, katholische Denker am Anfang die Führung hatten, katholisches Kapital, katholische Ideen, katholische Persönlichkeiten. Und so wurde eine Bewegung ins Leben gerufen, die Moral Majority, die moralische Mehrheit, durch den Jerry Falwell. Er war der Kopf. In dieser politisch-religiösen Basisbewegung ging es zunächst einmal darum, die Pastoren der damals 110.000 evangelikalen Kirchengemeinden politisch zu sensibilisieren und aktivieren. Zunächst also nur die Theologen, die Pastoren. Das war die 80er Jahre, ziemlich genau die gesamten 80er Jahre. Das war die Zeit der moral majority. Der nächste in unserem Kleeblatt, Pat Robertson, wahrscheinlich die schillerndste Figur in diesem Kleeblatt, auch ein Fernsehprediger, Sohn eines Senators, übrigens Senators der Demokratischen Partei, er selbst natürlich Republikaner. 1988 wollte er Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, kandidierte dafür, so wie Hillary Clinton etwa, die es dann knapp nicht geschafft hat. Ein Mann, der offenbar immer wieder Probleme mit der Wahrheit hatte, und ich glaube, das hat ihm auch dann den Weg ins Weiße Haus versperrt. Also er hat sich nämlich gerne als Held des Koreakrieges dargestellt, aber dann kam raus, dass er in Wirklichkeit nur in Japan im Einsatz war und seine Aufgabe bestand darin, dass er einen Offiziersclub, einen amerikanischen Offiziersclub, immer mit genügend Alkohol versorgen musste. Das war also etwas aufgebauscht, wenn er sich so als Ledernacken und Frontkämpfer im Koreakrieg darstellte. Pat Robertson, ja, es sind viele Anekdoten in dem Buch, das führt zu weit, darauf einzugehen, nicht? Aber beide, Falwell und Robertson, sie beanspruchten immer eine besondere Beziehung zu Gott. Sie meinten, dass sie Unwetter und Hurricanes um ihre Heimatstadt herumleiten könnten durch Gebet. Und ich glaube, es war Robertson, der auch beanspruchte, dass er die exklusiv, oder war das Falwell, da will ich mich jetzt nicht festlegen, das müsste man mal in den Büchern nachlesen, dass er die Exklusivrechte ausgehandelt hätte mit Gott über die Fernsehübertragung der Wiederkunft Christi. Ja, das sind schon kuriose Dinge, das sind schon kuriose Dinge. Aber ja, das Interessante ist, dass zig von Millionen von Fernsehzuschauern solche Dinge schlucken. Ja? Ja, aber in einem Land, wo man meint, dass Johanna von Orleans die Frau von Noah war, ist alles möglich, nicht? Weiß ich. Ja, also im Englischen spricht man ja von der Arche Noah und sagt Noah's Ark. Und die Jungfrau von Orleans heißt im Englischen Joan of Arc. Und so die Verbindung. Joan of Arc must be the wife of Noah of the Ark. Ja, und wie war das? Ich glaube, 12% der Highschool-Schüler glauben auch, dass Sodom und Gomorra ein Ehepaar sind. Aber gut, ich will das hier nicht zu einer Witzstunde verkommen lassen, aber das Wissen über manche Dinge ist so dünn, dass es leicht ist, die Menschen zu verführen. Das ist der Punkt hier. Ja? Pat Robertson hat also auch eine große Gefolgschaft gehabt. Er war ein cleverer oder ist immer noch ein cleverer Geschäftsmann. Er hat es immer wieder verstanden, seine Popularität als Fernsehprediger zu nutzen, um viel Geld zu verdienen. Er hat zum Beispiel ein Fernsehkanal geschaffen, also auch für Kinder, also christliches Fernsehen für Kinder. Das hat er so erfolgreich gemacht und das war dann ins Kabelnetz eingespeist. Und er hat das dann schließlich für, wie viel, ich glaube 3,1 Milliarden Dollar an ABC verkauft, also nicht an das Adventistische Books Center, sondern an den Fernsehsender ABC. Ja, und dann hat er Goldminen und Diamantenminen in Afrika und Problem war, dass er ganz gerne so seinen Non-Profit-Teil, den wohltätigen Teil mit seinen Geschäften vermischte und durchaus auch mal eine Spende von da in den falschen Topf fallen ließ. Das war sein Problem. Aber die Leute haben ihm das immer wieder verziehen. Er ist nach wie vor eine angesehene Persönlichkeit mit einer großen Gefolgschaft. Und das Interessante ist, als die Zeit der Moral Majority und Falwell so ein bisschen zu Ende ging, Ende der 80er Jahre, kam wieder der Paul Weyrich, der große Stratege, der katholische Vordenker. Und er kam zu diesem Pat Robertson und sagte, setzte ihm den gleichen Floh in den Ohr und sagte, komm, wir machen zusammen eine politisch-religiöse Basisbewegung, um Amerika zurückzuführen zu Christus. Und so wurde er der Kopf der sogenannten Christian Coalition, 90er Jahre, die ganzen 90er Jahre. Diesmal war die Strategie, nicht nur an die Pastoren der 110.000, heute sind es 125.000, also die Zahl wuchs, Kirchengemeinden heranzugehen, sondern an die breite Basis, an alle. Ja, und ich werde darüber nachher ein bisschen ausführlicher sprechen, wie das im Einzelnen aussah, wie die Leute geschult wurden, um in die Politik einzusteigen. Das Prinzip war, wir haben es nicht von oben her geschafft, indem wir die Präsidentschaft gewonnen haben. Jetzt machen wir es von unten her, unterhalb des Radarschirms der großen Politik in Washington und der großen nationalen Medien. Aber dafür darüber nachher etwas mehr. Ja, Pat Robertson. Ich habe ein paar Zitate gleich von ihm. Tim LaHaye, schon mal gehört? Tim LaHaye nach einer, das war der Name, der mir gestern nicht einfiel. Tim LaHaye, auch ein Pastor, ein Theologe, ein Politaktivist und ein Romanautor. Er hat zwischen 1996 und diesem Jahr 19 Romane geschrieben über das Ende der Welt. Angeblich basierend auf der Offenbarung des Johannes. Aber wer genauer hinsieht, wird feststellen, dass es doch ziemlich wilde Fantasien sind, die wenig mit der Bibel zu tun haben. In einer Meinungsumfrage unter Evangelikalen wurde Tim LaHaye als der einflussreichste Christ Amerikas der letzten 25 Jahre bezeichnet. Übrigens Nummer 2 und Nummer 3. Nummer 2 George Bush, Nummer 3 Billy Graham. Ja, das überrascht uns vielleicht am wenigsten. Billy Graham hätte ich vermutet, dass er der einflussreichste ist. Aber nein, nach der Meinungsumfrage Tim LaHaye. Seine Bücher wurden bisher 80 Millionen Mal verkauft. 80 Millionen Mal. Das ist viel Holz. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Also, wenn ihr heute in Amerika irgendjemand, nicht nur Evangelikale, irgendjemand auf der Straße fragen würdet, wie geht die Welt zu Ende? Was wartet auf uns in der Zukunft? Was passiert, bevor Christus wiederkommt? Dann könnt ihr davon ausgehen, dass in 3/4 aller Fälle Tim LaHaye zitiert wird und nicht die Bibel. Ja? Das ist das Interessante, das ist das Spannende, das ist das Erschreckende. Ihr erinnert euch, gestern fing ich den Vortrag über die Theologie, über den Glauben der Amerikaner an, mit dem Mythos des Superhelden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Um deutlich zu machen, wie weit die Mehrheit der amerikanischen Christen von der biblischen Theologie entfernt ist. Ja, es ist ein Mythos, es ist Popkultur, es ist Hollywood, es ist Fernsehen, es sind Comichefte und Videospiele, die den Hauptanteil an der Formung des religiösen Bildes der Amerikaner haben. Immer mit Ausnahmen, versteht mich nicht falsch, aber das ist so die Massenkultur. Und wenn es ja, um die Prägung religiöser Konzepte geht, müssen wir diese Romane von Tim LaHaye mit einbeziehen. Wenn die 80 Millionen Mal verkauft werden und die werden gelesen, ja, und übrigens, ich meine, wir werden morgen so ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Amerika auch in Bezug auf diese Themen nach Europa rübergeschwappt ist. Ich war jetzt, ja, wer war in Krelingen auf dem ATS Wochenende. Harry, du warst, glaube ich, da. Du warst nicht da, aber einige waren da. Ich bin dann, abends hatte ich ein bisschen Zeit und ich bin, das sind ja, glaube ich, so landeskirchlich bekennende Christen aus der Landeskirche, die sich da versammeln. Und ich bin da in die Bibliothek gegangen, ich weiß nicht, ob ihr mal da wart, und da lagen Tim LaHaye-Bücher rum. Bertelsmann hat die Rechte für die Tim LaHaye-Romane erworben. Und Bertelsmann, der größte Verlag weltweit, ja, die wollen Geld verdienen. Also werden sie die Tim LaHaye-Bücher pushen, um mit ihnen Geld zu verdienen. Also diese verrückten Ideen über das Ende der Welt mit der geheimen Entrückung, mit der Rolle Israels, mit dem Rat der Zehn oder der Weisen und was es da alles noch drin gibt, also wirklich abstruse Geschichten, das wird auch bei uns noch an Popularität gewinnen. Ja? Also das sind die vier Hauptpersonen, Hauptakteure in der, ja, in Anführungsstrichen Zurückgewinnung Amerikas für Christus. So redet man gerne. Faktoren, die zur Stärkung der religiösen Rechten beitrugen. Ja, ist ja immer spannend zu fragen, wie konnte das denn passieren? Ja, also wenn wir mal jetzt so ganz zurückgehen, 1776, als die Gründerväter sich zusammensetzten und die Verfassung schrieben, da gab es keine religiöse Mehrheit im Land. Und die Gründerväter, sofern sie überhaupt kirchlich gebunden waren, gehörten alle zu unterschiedlichen Kirchen. Und alle hatten ein Interesse daran, dass es keine dominante Kirche gibt. Deshalb diese Trennung von Staat und Kirche in der Verfassung. Und für lange Zeit schien es auch, dass das ein Prinzip ist, das niemals umgestoßen werden kann, weil man froh war, dass man die Freiheit hatte, egal wie abwegig oder unorthodox der Glaube war, dem man anhing. Man war froh, dass der Staat einem nicht reinredete, dass es keine dominante Kirche gab. So, das Überraschende ist, wie ist es dann gekommen, dass auf einmal so nach und nach doch irgendwie eine große Gruppe sich einig ist und bereit ist, ja, die Trennung von Staat und Kirche aufzuheben. Wir haben schon erwähnt, die katholischen Kräfte, die am Anfang standen, da ist eine Strategie dahinter gewesen, das ist nicht zufällig gewesen. Dann gab es, ich glaube, es war 1974, da gab es im obersten Gericht ein Urteil zugunsten der Abtreibung. Und das war zu viel für die konservativ-religiösen Kräfte im Land. Die haben gesagt, nein, niemals, das können wir nicht akzeptieren. Jetzt gehen wir auf die Barrikaden, jetzt gehen wir dagegen an. Also man hatte den Eindruck, dass das Land immer liberaler wird. Ich meine, als Adventisten in Amerika haben wir davon profitiert. Ja, zum Beispiel, das war so bis zur Reagan-Zeit etwa, haben Adventisten, die Sabbatprobleme hatten, vom obersten Gericht fast immer Recht bekommen. Also Sabbatprobleme am Arbeitsplatz. Aber so etwa ab Reagan war das 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre etwa, da drehte sich das Blatt und seitdem haben Adventisten in Amerika kaum noch eine Chance, vom Gericht Recht zu bekommen, wenn sie sagen, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, weil ich meinen Glauben ausleben will und mein Chef will mich nicht wieder einstellen. Das zählt heute nicht mehr. Und so gab es andere Gerichtsurteile und Gesetze, die den konservativen Christen in Amerika den Eindruck gaben, das Land rutscht immer mehr ab in Richtung Liberalität und Säkularität.
Und dann fingen sie an, sich zu formieren. Jimmy Carter wurde dann Präsident, also der wurde natürlich Präsident vor Reagan, ja, das war Mitte der 70er Jahre. Jimmy Carter, ein bekennender Christ, ein Evangelikaler, er war nicht wirklich der erste evangelikale Präsident in Amerika, aber die meisten Amerikaner empfinden so. Es gab schon mal einen, aber der hat wohl, ja, es verheimlicht, zu welcher Kirche er gehörte oder überhaupt nicht drüber gesprochen. Bei Jimmy Carter haben auch die Medien dafür gesorgt, dass es ein Thema wurde, dass er ein Baptist ist. Aber Jimmy Carter hat ganz deutlich die Position der Trennung von Staat und Kirche respektiert. Er hat sein Amt weder benutzt, um Propaganda zu machen, geschweige denn irgendwelche Gesetze oder Regierungsentscheidungen zugunsten seiner Überzeugung zu manipulieren. Dann, spannende Geschichte, späte 70er, frühe 80er Jahre, das Aufkommen evangelikaler Rundfunk und vor allem Fernsehsender. Durch veränderte Gesetze, durch eine veränderte Kommunikationskultur wurde es auf einmal möglich, dass die Evangelikalen ihre eigenen Rundfunk- und Fernsehsender hatten. Und die sprossen dann wie Pilze aus dem Boden an einem schwülen Sommertag. Wir haben heute insgesamt 1700 christliche Rundfunk- und Fernsehsender in Amerika. Also ich habe in meinem Buch aufgezeigt, wie die Kurve so gegen Ende ganz dramatisch nach oben ging. Und nun muss man sich auch eins bewusst machen. Die traditionellen Kirchen, also jene Kirchen, die wir hier in Europa als Volkskirchen auch bezeichnen, sind es ja nicht gewohnt, Mitgliederwerbung zu betreiben. Eine katholische Kirche oder eine evangelische Kirche kriegt automatisch neue Mitglieder, weil die in die Kirche hineingeboren werden. Die haben die Säuglingstaufe. Ja? Die sind es nicht gewohnt, nun evangelistische Programme aufzulegen, also Vorträge zu halten, zu werben, Fernsehen und Rundfunk zu benutzen, um Menschen für ihre Kirche zu gewinnen. Die Evangelikalen dagegen, die typischen Freikirchen, überleben ja nur, wenn sie aktiv rausgehen und Leute zu einer Entscheidung bringen für ihre Kirche. Wenn wir es nur mal allein kirchenhistorisch und soziologisch formulieren. Und so war es nicht verwunderlich, dass gerade die evangelikalen Kirchen, die es also gewohnt waren, Opfer zu bringen, auch finanzielle Opfer zu bringen, um einen Fernsehsender zu unterstützen oder einen Rundfunksender oder eine Evangelisation, dass die dann auf einmal immer erfolgreicher wurden, weil sie einfach auch ja präsenter waren. Diese rund 1700 Rundfunk- und Fernsehsender, ich glaube, es sind so 400 Fernsehsender und 1300 Rundfunksender, so über den Daumen. Diese Sender erreichen insgesamt etwa 141 Millionen Menschen in Amerika. Also rund die Hälfte des Landes. Ja, hier kam ein Schub. Dann die Vernachlässigung theologischer Unterschiede. Wir sprachen von der theologischen Verschwommenheit als einem der Merkmale der Evangelikalen. Ja, und wenn man also politische Ziele erreichen will, dann kann man sich nicht mit theologischen Feinheiten aufhalten. Dann muss man einfach, ja, ihr kennt das, eine Partei ist dann erfolgreich, wenn sie zu einer Wahl möglichst eine einfache Botschaft verkündigt. Ja, wenn das eine komplizierte Botschaft ist, das kapieren die Menschen nicht. Die kann man nicht so leicht vermitteln. Und so musste man auch hier, man hat sich also auf ein ganz kleines Basisevangelium geeinigt. Und auf dieser Plattform, auf diesem Fundament, konnte man dann also sich politisch vereinen. Ja? Also ich werde daran immer erinnert, wenn ich merke, dass Leute Einheit, und ich muss immer aufpassen, was ich hier sage. Also wenn Einheit ein politisches Ziel ist, ist es gefährlich, weil dann nämlich die Theologie unter den Tisch fällt. Ja, das stört nur. Das stört nur. Das Konzept der Zivilreligion. Ja, also das ist nochmal zurück zum vorherigen Punkt hier, die Vernachlässigung theologischer Unterschiede. Das ist hochinteressant, wenn man so über die Jahre sich mal die Rundfunk- und Fernsehprogramme dieser Sender anhört und anguckt, und ich habe das immer wieder getan, nicht regelmäßig und nicht sehr viel, aber so sporadisch genug, um eine Entwicklung zu sehen. Diese christlichen Sender haben sich entwickelt. Am Anfang eine relativ christliche Botschaft, die dann mit der Zeit immer politischer wurde. Es geht immer mehr um Israel, es geht immer mehr um Prophetie und Endzeit, und es wird immer sensationeller. Aus verschiedenen Gründen. Das ist hochinteressant. Da ist eine Bewegung drin. Ja, das Konzept der Zivilreligion, ich habe es schon mal kurz angesprochen, das ist diese Vermischung von Heimatliebe oder Patriotismus und der Vorstellung, dass Amerika als Land und als Volk von Gott erwählt wurde, als das neue Israel. Aber Religion ist auch in diesem Konzept der Zivilreligion reduziert auf ganz wenige religiöse Symbole. Ja, God bless America, Gott segne Amerika und ähnlichen Slogan. In God we trust, auf dem Geld, wo noch? Einige wenige Konzepte, und dieses Konzept haben die Evangelikalen geschickt genutzt, um das aufzubohren, auszuweiten. Und dann kam natürlich ein Feind von außen dazu, die Aggression des Islamismus, des militanten Islam. Und das ist natürlich ein bekanntes Phänomen, also ja, spätestens seit Machiavelli, dem großen und sinistren italienischen Politphilosophen, der vor 500 Jahren gelebt hat, wissen wir zum Beispiel, dass es leichter ist, ein Volk zusammenzuschweißen und hinter eine gemeinsame Sache zu stellen, weil man einen gemeinsamen Feind hat. Und Naturkatastrophen. Terroranschläge, Naturkatastrophen. Warum? Weil man den Eindruck hat, dass Gott hier spricht durch die Naturkatastrophen und dass Gott hier einen Tadel anbringen möchte an dem Verhalten oder gewissen politischen Entwicklungen im Lande. Und das hat man ausgenutzt. Ich meine, wenn ihr euch einen angelsächsischen Versicherungsvertrag anseht, wir haben im deutschsprachigen Raum, und ich glaube, das ist in Österreich und Schweiz nicht viel anders als in Deutschland, da wird die Haftung ausgeschlossen im Falle höherer Gewalt. Nicht? Höherer Gewalt, ist das in der Schweiz auch so? Im Falle höherer Gewalt. Das heißt, wer da letztlich diese Gewalt ausübt, die so viel Schaden anrichtet, wird so ein bisschen in einem Nebel verschleiert. Höhere Gewalt, das kann Gott sein, das kann das Schicksal sein, das kann der Urknall sein oder was auch immer. Aber im Angelsächsischen steht an der Stelle Act of God, ein Akt Gottes. Das heißt, alles Böse, alles ganz, ganz Schlimme wird Gott in die Schuhe geschoben. Wir sprachen über das grausame Gottesbild, ja. Das gehört hier alles zusammen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass man eine Naturkatastrophe schnell mit Gott in Verbindung bringt. Ja? Okay, hier ein paar klassische Zitate. Jerry Falwell über die Terroranschläge von 11. September. Die Abtreibungsbefürworter tragen einen Teil der Schuld dafür, also für diese Katastrophe. Denn Gott lässt seiner nicht spotten. Und wenn wir 40 Millionen Babys vernichten,
spricht von der Abtreibung, verärgern wir Gott. Ich glaube wirklich, dass die Heiden und die Abtreibungsbefürworter und die Feministinnen und die Schwulen und die Lesben, die aktiv daran arbeiten, dies zu einem alternativen Lebensstil zu machen, die ACLU, die People for the American Way, das sind beides Bürgerrechtsorganisationen, alle jene, die versucht haben, Amerika zu säkularisieren. Ich zeige mit dem Finger in ihr Gesicht und sage, ihr habt dazu beigetragen, dass dies geschehen ist. Bei dieser Fernsehsendung war übrigens Pat Robertson zugeschaltet und er hat dieser Aussage ausdrücklich zugestimmt. Ja, was sagt er hier im Grunde genommen? Erstens stellt er Gott als grausam dar, denn Gott ist schuld an diesem schrecklichen Terroranschlag. Er hat es gemacht. Ja, ist also Anti-Werbung für Gott, würde ich sagen, Angstmache. Und zweitens, er fängt hier an, nach einem Sündenbock zu suchen. Wer ist denn schuld daran, dass Gott uns zürnt, dass Gott uns straft, dass Gott seine schützende Hand zurückgezogen hat? Wer ist schuld daran? Und hier wird der Sündenbock genannt. Okay, das sind in diesem Fall Bürgerrechtler, Abtreiber, Feministen, Schwule, Lesben. Könnt ihr euch vorstellen, dass beim nächsten Fall vielleicht auch die Adventisten mit reinkommen, weil sie den Sonntag nicht halten? Merkt ihr, in welche Richtung das hier geht? Wir sehen, wie hier der Nährboden geschaffen wird für etwas, von dem wir wissen, dass es am Ende geschehen wird. Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Pat Robertson zum Thema Toleranz, auch ein Klassiker. Es heißt, dass man nett sein soll zu den Episkopalen und den Presbyterianern und den Methodisten und diesen und jenen. Unsinn! Ich muss doch nicht nett sein zum Geist des Antichristen. Ist ein Hammer, nicht? Ja, also das ist das Gegenteil von Toleranz. Ja, und man kann sich gut vorstellen, dass er irgendwann diese Liste erweitern wird. Was steht auf der Agenda der religiösen Rechten? Was wollen sie? Sie wollen den Sieg im Kulturkampf. Der Kulturkampf ist der Kampf zwischen dem christlichen Amerika und dem weltlichen Amerika. Und das heißt auf gut Deutsch, sie wollen den Gottesstaat. Sie wollen die Kontrolle über alle Regierungsstellen und Gerichte im Lande. Regierungsstellen und Gerichte. Sie wollen statt der Demokratie eine Herrschaft durch einen kirchlichen oder von Gott bestimmten Regenten. Sie wollen eine Verkirchlichung des Schulsystems. Es gibt genügend Leute unter den evangelikalen Führern, die sagen, wir wollen, dass alle Schulen nur noch in kirchlicher Hand sind. Wir wollen keine einzige staatliche, weltliche Schule haben. Das hört sich so ein bisschen nach dem Iran an oder so, nicht? Oder nach einem Taliban-Regime. Sie wollen eine Ausweitung der Todesstrafe. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Das heißt, sie wollen zum Beispiel, dass die Todesstrafe auch für Abtreibung, für Ehebruch, für Homosexualität verhängt wird. Und jetzt schnallt euch an. Und für Gotteslästerung und für Irrlehre. Todesstrafe für Irrlehre. Also, ich muss das jetzt ein bisschen qualifizieren. Als ich anfing, mein Buch zu recherchieren für mein Buch im Mai 2005, da war diese Sicht, also dass man die Todesstrafe auch für Irrlehre und Gotteslästerung forderte, das war eine extreme Randposition am äußersten rechten Rand.
Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, dass sich die religiöse Rechte bewusst die Republikanische Partei als Vehikel für den Weg an die Macht ausgesucht hat. Nicht? Also damals war das eine Position am extremen rechten Rand. Als ich fertig war mit meinem Buch, war das die Mehrheitsposition. Woran mache ich das fest? Auf einer der jährlichen Jahrestagungen, also jede Jahrestagung ist jährlich, ja, also einer der Jahrestagungen der National Religious Broadcasters Association, also dem Dachverband für die christlichen Rundfunk- und Fernsehsender, wurde das zur offiziellen Politik gemacht. Ich komme darauf nachher nochmal zurück in Verbindung mit dem Stichwort Dominionismus und Rekonstruktionismus. Man möchte eine Zwangschristianisierung Amerikas. Man hat angefangen, ich erwähnte die Programme der Charitable Choice, also wo jetzt also Sozialhilfegelder durch die Kirchen kanalisiert werden. Und man will, wie gesagt, die Verkirchlichung aller Schulen. Und noch etwas. Es gab im Jahr 2004, haben wir einen Juristen unter uns? Schade. Also im Jahr 2004 gab es eine Gesetzeseingabe von der Republikanischen Partei, also speziell den konservativ-religiösen Kräften in der Republikanischen Partei, die das Sagen dort haben. Wenn dieses Gesetz ist abgelehnt worden, es ist nicht durchgekommen, aber alleine die Tatsache, dass es formuliert wurde, dass es eingebracht wurde, signalisiert die Denkweise, und es ist zu befürchten, dass bei veränderten Mehrheitsverhältnissen dieses Gesetz wieder eingebracht wird und dann durchkommt. Worum ging es? Wenn dieses Gesetz durchgekommen wäre, dann wäre es jedem Berufungsgericht untersagt gewesen, einen Fall anzunehmen, bei dem der Richter auf der unteren Ebene der Gerichtsbarkeit sein Urteil im Namen Gottes gesprochen hätte. In dem Moment, wo ein Richter sagt, dieses Urteil habe ich jetzt im Namen Gottes gesprochen, dann gibt es keinen Einspruch mehr, dann gibt es keine Möglichkeit, das Ganze auf eine nächsthöhere Ebene der Gerichtsbarkeit zu bringen. Ist das nicht interessant? Das ist der Weg in den Gottesstaat. Ist es noch nicht Gesetz geworden, aber wir waren dicht dran. Wir waren dicht dran. Gerichtsurteile im Namen Gottes, da habe ich es. Christliche Herrschaft auch über den Rest der Welt. Denn man ist ja der Meinung, Christus kann erst wiederkommen, wenn die ganze Welt Christus zu Füßen liegt. Ja, und das zu Füßen liegen hat einen makabren Beigeschmack. Okay, Pat Robertson zum Thema christliche Herrschaft. Wie stellt Pat Robertson, einer der einflussreichsten Evangelikalen in Amerika, wie stellt er sich christliche Herrschaft vor? Er sagt, es ist eindeutig, was Gott sagt. Also er beansprucht, für Gott sprechen zu können. Ich habe dem Menschen die Herrschaft über die Erde gegeben, aber er hat sie verloren. Jetzt möchte ich reife Söhne und Töchter, die in meinem Namen Herrschaft ausüben über die Erde und die Satan und die Unfolgsamen und die Rebellischen unterwerfen. Nimm meine Welt denen weg, die sie ausbeuten und missbrauchen. Herrscht, wie ich herrschen würde. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von uns in diese Gruppe der Unfolgsamen und Rebellischen hineingehören würde. Ja. George Grant, auch ein Führer der religiösen Rechten. Christen haben die heilige Verantwortung, das Land für Jesus Christus zu beanspruchen. Es geht uns jedoch um Herrschaft, nicht nur um eine Stimme, nicht nur um Einfluss. Die Eroberung der Welt, das ist es, wozu Christus uns den Auftrag gegeben hat. Wir müssen die Welt mit der Macht des Evangeliums gewinnen. Daher besteht der Hauptzweck christlicher Politik in der Eroberung des Landes, der Eroberung von Menschen, Familien, Institutionen, Verwaltungen, Gerichten und Regierungen für das Reich Christi. wenn wir nicht wüssten, dass das amerikanische Christentum so gewalttätig ist, könnte man ja sogar etwas Gutes hierin sehen. Ist es eben nicht. Es geht um Zwang, es geht um Herrschaft, es geht um Macht. Und es geht um Gleichschaltung der Gesellschaft. Wollt ihr noch mehr hören? John F. sagt über den Dominionismus. Er schreibt hier, Herrschaftstheologen predigten, dass es die Aufgabe der Christen sei, die Welt zu erobern und ihr eine biblische Herrschaft aufzuzwingen. Christus würde nicht wiederkommen, bis nicht die Kirche die Herrschaft über alle Regierungen und Einrichtungen der Welt übernommen hätte. Ihr erinnert euch, wir sprachen von Daniel 2, dem Standbild und dem Stein, der das Reich Gottes darstellt, der von unsichtbarer Hand geworfen wurde und auf die Füße des Standbildes fällt und das ganze Standbild und alle Reiche der Welt zermalmt. Hier sehen die christlichen Herrschaftstheologen ihre Rolle, ihre Aufgabe. Von Demokratie zu Theokratie. Wir sprachen schon über die Moral Majority, die moralische Mehrheit 80er Jahre, besonders die Pastoren wurden aktiviert. Dann 90er Jahre die Christian Coalition. Hier wurden die ganzen Gemeinden jetzt mobilisiert. Und hier ein kleiner Schwenker. Also es ist interessant, wie das gemacht wurde. Also wie gesagt, heute gibt es 125.000 Kirchen. Man hat gesagt, wir müssen in jeder Kirche müssen wir Leute finden, die bereit sind, sich schulen zu lassen, politisch schulen zu lassen. Und die werden wir in das politische System schicken, und zwar an der Basis. Von unten nach oben rollen wir das System auf. Und wisst ihr, welche Methode sie verwendet haben? Und ich bezeichne das als eine Nazi-Methode. Sie sind in die, zum Beispiel die Kreisausschüsse, die Schulausschüsse, die Gemeinde, ja, die unterste Ebene des politischen Systems, sind sie reingegangen und haben versucht, dort die Mehrheit zu gewinnen. Und wenn sie dann merkten, sie hatten nicht die Mehrheit und sie wollten irgendetwas durchsetzen, dann haben sie so lange um den Bart des Propheten diskutiert, so eine Art Filibuster-Methode eingesetzt. Das heißt, geredet, um Zeit verstreichen zu lassen. Und dann wurde es Mitternacht und dann wurde es 1 Uhr nachts. Und dann sind die vernünftigen Leute haben gesagt, diesen Quatsch höre ich mir nicht mehr an, ich gehe nach Hause, ich muss morgen arbeiten, ich habe was Besseres zu tun. Und wenn sie dann merkten, diese evangelikal geschulten Politstrategen, dann haben sie die Tagesordnung geändert und dann haben sie sich gegenseitig in Positionen der Macht gewählt. Und dieses System wurde in ganz Amerika eingesetzt. In der Christian Coalition, also dieser Organisation von Pat Robertson, die hatte einen absolut genialen Geschäftsführer, einen Mann namens Ralph Reed. Ein Mann, der für, ich weiß nicht, ich habe es im Buch die Zahl, also ich weiß nicht, 70 Senatoren und Gouverneure schon die Kampagnen, die Wahlkämpfe geleitet hat, für mehrere Präsidenten schon die Wahlkämpfe geleitet hat. Ein außerordentlich genialer Stratege, wenn es um die Beeinflussung des Volkes und die Durchsetzung von politischen Zielen ging. Und dieser Mann hat hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass ganz Amerika so aufgerollt wurde. Übrigens, interessant sind so einige Formulierungen von ihm. Er verglich gerne die Arbeit, die sie als christliche Politiker durchführten, mit der eines Guerillakampfes. Ja, er sagte, ich mal mein Gesicht schwarz an und bewege mich bei Nacht durch die feindlichen Linien. Und der Feind merkt erst, dass ich da bin, wenn es zu spät ist, wenn er im Leichensack liegt. Ich meine, eine christliche Organisation, so ein Vokabular. Ja, also das sind die parlamentarischen Manipulationen, von denen ich sprach. Heute ist der einflussreichste, ja, 2001 etwa ging die Christian Coalition Periode so ziemlich zu Ende. Seitdem haben wir eine Vielzahl, etwa so 20 basispolitische Organisationen. Die einflussreichste ist Focus on the Family. Das ist die Organisation von James Dobson. James Dobson, schon mal gehört? Der hat einen guten Klang in unseren Reihen, nicht? James Dobson, ein Kinderpsychologe, sicherlich ein honoriger Mann. Ja, also wir können an dem wenig aussetzen. Er ist glaubwürdig, er ist gemäßigt, er ist nicht machtgierig, er hat viele gute Bücher geschrieben, er wird in vielen adventistischen Haushalten geschätzt, aber er ist einer der schärfsten Verfechter für die Aufhebung der Trennung von Staat und Kirche. Und das bedeutet, er ist für den Gottesstaat. Er ist für die Zwangschristianisierung Amerikas. Und gerade durch seine gemäßigte und intellektuelle und seriöse Art des Auftretens hat er eine große Gefolgschaft und großen Einfluss. Er ist heute der einflussreichste Lobbyist für die religiöse Rechte in Amerika. James Dobson. Aber es gibt auch andere. Wir erwähnten die katholischen Kräfte hinter den Kulissen. Dann gibt es den Council for National Policy. Das ist eine Geheimorganisation. Wer dazugehört, ist offiziell nicht bekannt. Wann und wo sie sich trifft und worüber gesprochen wird, ist nicht bekannt. Wir wissen, dass Leute wie Bush und Rumsfeld und Cheney und so weiter dort auftreten. Hier sitzen die einflussreichsten Leute des Landes, aber die Organisation wird in ihrer Agenda, in ihren Diskussionen, in ihren Entscheidungen weder von einer Verfassung noch von einem Parlament noch von irgendwelchen Medien kontrolliert. Und das ist natürlich alles andere als demokratisch. Hier sitzt die wirkliche Macht im Lande und keiner kontrolliert sie. Hochinteressant. Ist nicht die einzige geheime Organisation. Es gibt auch die, wie heißt diese Organisation? The Family, die Familie, die zum Beispiel das National Prayer Breakfast, das Gebetsfrühstück einmal im Jahr veranstaltet. In meinem Buch steht da mehr drüber drin. Das sieht alles von außen und von weitem honorig aus und gar nicht mal so übel. Aber in Wirklichkeit ist eine Agenda dahinter. Man will etwas erreichen und das, was man erreichen will, ist die Abschaffung der Demokratie. Hier noch ein paar schockierende Informationen. Ich hoffe, ihr könnt danach schlafen. Dominionismus und Rekonstruktionismus. Was ist das? Wir erwähnten schon mal im ersten Buch Mose, ist ja davon die Rede, dass Gott Adam und Eva sagte, ihr sollt herrschen über die Natur, über die Schöpfung. Ja, ihr erinnert euch. Im Englischen heißt das to have dominion over, Herrschaft haben über die Natur. Jetzt gehen also diese Fundamentalisten hin und sagen, aha, hier hat Gott uns den Auftrag gegeben, über diese Welt zu herrschen. Und die beziehen das jetzt nicht auf die Schöpfung, die Tiere und die Pflanzen, so wie wir das tun, sondern die sagen, das schließt die Gesellschaft mit ein. Das schließt alle Staaten der Welt mit ein. Da wird's makaber. Und dann gehen sie hin, auch das erwähnte ich schon, und sagen, ja, im Neuen Testament sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Kennt ihr den Text? Schon mal drüber nachgedacht? Ja, ich meine, wir haben kein Problem damit, dass Christus alle Gewalt hat, denn wir trauen ihm. Wir wissen, dass er Liebe ist und dass er Gerechtigkeit ist. Aber jetzt gehen sie hin und sagen weiter, weil wir eins sind mit Christus, ist auch uns diese Gewalt übertragen. Und Gewalt heißt bei ihnen Gewalt. Das ist nicht nur Macht oder Einfluss, das ist Gewalt. Ja? Und man nimmt dann sehr gerne Anleihen aus dem Alten Testament. Ja, Rekonstruktionismus, manchmal austauschbar, manchmal als noch gefährlichere Variante. Da will man den alten Zustand Amerikas rekonstruieren. Ja, einen Idealzustand wiederherstellen, in Anführungsstrichen, den es nie gab. Ja, man glorifiziert die Vergangenheit Amerikas, als sei es eine christliche Vergangenheit gewesen. Diese Leute sind für eine absolut buchstäbliche Auslegung der Bibel typisch für Fundamentalisten. Und sie sehen Prophetie nicht als etwas, das lediglich sein wird, das Gott uns offenbart, sondern etwas, was sein soll, eine Aufforderung zum Handeln. Ja, das ist natürlich gefährlich an einigen Stellen. Ausweitung der Todesstrafe, darüber sprachen wir. Und man möchte gerne, dass die Todesstrafe durch Steinigung, durch das Schwert oder den Scheiterhaufen vollstreckt wird. Ja, Anleihen aus dem Alten Testament. Ja, und hört sich das irgendwie bekannt an? Scheiterhaufen wegen Irrlehre? Schon mal da gewesen, nicht? Ja, das ist das moderne Amerika im 21. Jahrhundert. Das ist nicht tiefes Mittelalter, 13., 14. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert, Johannes Huss oder so. Das ist modernes, aufgeklärtes Amerika, christliches Amerika. Dahin soll die Reise gehen. Ja, Formen der Todesstrafe. Wachstum der Bewegung. Ja, ich erwähnte, dass der Verband der christlichen Rundfunk- und Fernsehsender diese Philosophie zu ihrer offiziellen Philosophie gemacht hat, zu ihrem offiziellen Programm gemacht hat. Viele wissen nichts darüber. Erst wenn man sich in diese Materie einliest, ein bisschen recherchiert, ein bisschen kratzt an der Oberfläche, stellt man fest, was hier tatsächlich abläuft. Paul Weyrich über die Ziele der religiösen Rechten. Er sagt, wir sind anders als frühere Generationen von Konservativen. Wir arbeiten nicht mehr daran, den Status quo zu erhalten. Wir sind Radikale, die darauf hinarbeiten, die gegenwärtige Machtstruktur dieses Landes umzustürzen. Das sagt der in konservativen Kreisen als der einflussreichste Politiker des Landes gesehene. Und Eric Hubeck, auch einer, der einen deutschsprachigen Hintergrund hat, der gilt als Paul Weyrich's Ghostwriter. Der sagt über die Ziele der religiösen Rechten, wir wollen die bestehenden Institutionen nicht reformieren. Wir wollen sie nur schwächen und letztendlich zerstören. Also wenn bei uns jemand das sagen würde, dann würde am nächsten Tag der Verfassungsschutz an die Tür klopfen. Hier geht es um einen Umsturz des politischen Systems Amerikas, wie wir es heute kennen und wie wir es vielleicht schätzen. Hier geht es um die Abschaffung von Freiheit, Toleranz und von einer Verfassung, die über Jahrhunderte die Entfaltung des Individuums möglich gemacht hat. Man will genau all das abschaffen. Und das sind nicht irgendwelche weltfremden Spinner. Dieser Mann hat die Textbücher geschrieben für die Personen in den Ortsgemeinden, die geschult wurden als basispolitische Aktivisten. Wir kommen zum Ende. Ich kann euch nur wieder daran erinnern, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Letztlich geht es nur um diese Auseinandersetzung. Loyalität gegenüber den päpstlichen Prinzipien, die Amerika mehr und mehr übernimmt und verwirklicht, oder auf der anderen Seite Treue gegenüber Gott und seinen Geboten. Und wir müssen uns fragen, wo wir stehen. Gut, I'm preaching to the choir, wie man im Englischen sagen würde. Ich laufe offene Türen ein, würden wir, glaube ich, im Deutschen sagen. Wenn wir das sehen, sollten wir immer an die biblische Perspektive denken. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das, was in Amerika im Moment geschieht, ist wirklich die Erfüllung von Offenbarung 13. Wir sind mittendrin, wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind schon weiter als am Anfang. Wir sind schon mittendrin. Aber wenn wir das sehen, dann sollten wir nicht in Verzweiflung oder Panik oder Depression verfallen, sondern im Gegenteil, wir sollten sagen, jawohl, der Tag der Wiederkunft Christi war noch nie so nahe. Wisst ihr, das ist interessant. Ich habe ja nun eigentlich schon immer geglaubt, dass Christus bald wiederkommt. Ja, aber als ich fertig war mit dieser Recherche für dieses Buch, da habe ich mir gesagt, ups, ich wusste ja aber nicht, dass es schon so weit ist. Das heißt, für mich ist die Wiederkunft Christi noch mal näher gerückt, als ich mit diesem Projekt fertig war. Und ich glaube, jeder, der das Buch liest oder gelesen hat, wird eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ja, das, was bisher so ein bisschen so im Nebel der Zukunft noch lag, ist auf einmal so ein bisschen aus dem Nebel rausgetreten und sehr viel näher gekommen. Wir können schon den Finger drauflegen und sagen, hier sehen wir die Erfüllung dessen, was wir schon so lange geglaubt und gepredigt haben. Unser lieber Vater im Himmel, seit vielen Jahren haben wir darauf gewartet, dass du in der Person deines Sohnes Jesus Christus bald wiederkommst. Du willst uns nicht nur das Reich der Gnade, sondern auch das Reich der Herrlichkeit zeigen. Herr, wir freuen uns darauf, dass du bald unter uns bist, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen können, dass wir wieder vereint werden mit unseren Lieben, die im Tod von uns gegangen sind, dass die Bedrohung durch Satan und Sünde und Krankheit und Unheil vorbei sein wird. Wir freuen uns darauf. Herr, wir wissen, dass dieser Zeitpunkt deutlich näher gerückt ist. Und anhand der erfüllten Prophetie, gerade in Amerika, sehen wir, wie spät es ist. Herr, lass du uns nicht verzagen, lass du uns nicht entmutigt sein, sondern im Gegenteil, lass du uns deine Hand fester ergreifen. Erfülle du uns mit deinem Geist, erfülle du uns mit der Begeisterung von dir, deinem Charakter und dem Wort Gottes. Lass du uns überschäumen vor Freude und Begeisterung, sodass andere Menschen in unserem Umfeld dich kennenlernen wollen, weil sie uns kennengelernt haben. Wir danken dir für diesen Einblick in das prophetische Wort. Wir laden dich ein, bleibe du bei uns an diesem Abend, in dieser Nacht und für den Rest unseres Lebens, bis du wiederkommst. Im Namen Jesu. Amen.